Hallo an alle da draußen. Das ist die Wahrheit irgendwo hier drinnen. Euer Psychiatrie-Podcast aus dem hohen Norden. Mein Name ist Leon. Ich bin Psychologe an der Karl-Jaspers-Klinik in der Klinik für Allgemeinpsychiatrie. Und bei mir sitzen Emma.
Hallo.
Und Deborah.
Hi.
Wie geht's euch?
Ja, ganz gut. Und wie geht's dir?
Hervorragend.
Ist aber ganz schön warm.
Aber wir sitzen ja hier drin, bei der Wahrheit irgendwo hier drin.
Und zwar heute zum Thema Psychiatrie im Alter. Wir versuchen ja schulenübergreifend zu arbeiten, also verschiedene Verfahren abzubilden und Blickwinkel. Und wir bringen heute einmal die existenzielle Sichtweise ins Spiel, weil die vor allem hier auch in der Karl-Jaspers-Klinik eine Rolle spielt und auch Karl-Jaspers eigentlich damit, also der Name und auch der Philosoph, damit assoziiert ist ganz stark.
Ja, spannend, würde ich sagen.
Und wenn wir hier durch sind, wisst ihr, das ist die Kirche der Wahrheit, ich mache jetzt schon mal so einen kleinen Vorgriff, wie alt die Menschen im Jahr 1871 im Durchschnitt geworden sind, warum sich die Zahl der Demenzerkrankungen in den nächsten 25 Jahren verdreifachen könnte und warum man sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen sollte. Wisst ihr noch, wer Sisyphos war?
Ja, das ist doch das mit der Sisyphos-Arbeit. Das hatte ich doch in Latein mit dem Stein, der hochgerollt wurde und dann immer wieder runtergerollt ist. Und dann musste man praktisch immer wieder die gleiche Arbeit machen.
Der Typ, der diesen Felsbrocken immer wieder hochrollen muss. Und ein Philosoph sagt eben, den muss man sich eigentlich als glücklichen Menschen vorstellen. Und warum, hören wir ganz am Ende dieser Folge.
Ja,
ich bin gespannt.
An dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße an meine LateinlehrerInnen da draußen, die dafür gesorgt haben, dass ich jetzt wusste, welche Geschichte hier gemeint ist.
Wir machen es ja eigentlich immer so, dass wir so ein paar Vorurteile versammeln. Emma, hast du da was gefunden?
Oh ja, das Internet war leider Gottes wieder total voll mit verschiedenen Stigmatisierungen.
Das Internet ist brutal.
Ja, das ist es wirklich. Also erstmal ist mir aufgefallen, dass Demenz einfach generell in der allgemeinen Bevölkerung ganz häufig gleichgesetzt wird mit Alzheimer, wo wir lernen werden, dass es auf jeden Fall nicht die gleichen Dinge sind. Und viele Leute schätzen Vergesslichkeit im Alter als total normal ein. Und in meinem Alter ändert sich doch eh nichts mehr, ist auch eine häufige Äußerung, die man von älteren Menschen hört. Und ich bin doch in meinen Mustern so eingefahren, ist auch was, was ältere Menschen vielleicht häufiger mal sagen. Und was aber gar nicht so richtig ist. Und diese Folge ist, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, wirklich etwas ganz Besonderes. Und das liegt aber auf der einen Seite nicht nur daran, dass wir über ein paar andere Schulen reden werden, sondern auf der anderen Seite auch, weil bei den Stigmatisierungen schon was ganz Grundlegendes anders ist. Und zwar gibt es hier so eine Doppelstigmatisierung. Wir haben jetzt hier nicht nur die Stigmatisierung der Gesellschaft über eine entsprechende Krankheit, sondern auch die Menschen, die von dieser Krankheit selber betroffen sind, stigmatisieren das total, weil sie sich damit irgendwie abgestempelt fühlen. Aber auf der anderen Seite auch dieses, ich kann doch nichts mehr ändern oder ich bin doch schon zu alt, um etwas Neues zu lernen, sind irgendwie noch ein bisschen andere Voraussetzungen heute.
Psychiatrie im Alter, was meinen wir damit? Also warum gibt es für ältere Menschen bestimmte Behandlungsformen und welche Erkrankungen kommen da eigentlich gehäuft vor? Damit hast du dich beschäftigt, ne, Deborah?
Ganz genau. Ich habe mich damit beschäftigt, was für psychische Störungen eigentlich gehäuft im Alter vorkommen. Und da ist die Demenz an erster Stelle mit ungefähr 13,8%, was ja schon ganz schön viel ist, gefolgt von Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen, Substanzmissbrauch und Abhängigkeit und auch Schlafstörungen. Und das hat mich schon auch ein bisschen überrascht, dass gerade im Alter da nochmal so häufig neue Erkrankungen auftreten können, die die Betroffenen dann nochmal zusätzlich belasten. Und das zeigt halt auch der Bedarf. Also 50% der Älteren leiden an mindestens einer Störung beziehungsweise auch andere subsyndromale Störungen. Wir sehen schon auch eine Unterversorgung der älteren Menschen. Also nur 5% circa sind in Psychotherapie. Und weitere circa 4% ungefähr in einer medizinischen Therapie wegen der psychischen Störung.
Und wieso ist das so?
Ja, man kann natürlich auch da nur vermuten, aber man geht da schon davon aus, dass die Einstellung des jeweiligen Betroffenen zur Psychotherapie ein Teil ist, also dass da halt auch diese Vorurteile, von denen du eben gesprochen hast, immer eine Rolle spielen. Aber tatsächlich sieht man auch, dass die Behandlungsbereitschaft der jeweiligen TherapeutInnen eine Rolle spielt. Und man hat herausgefunden, dass die Behandlungsbereitschaft auch mit der Behandlungserfahrung mit Alten bei den Behandlern auch steigt. Das habe ich jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Aber wir können schon auch erkennen, dass die Einzelnen, ob es jetzt Ärzte oder Psychotherapeuten sind, auch da schon mit diesem Vorurteil, was du gerade gesagt hast, naja, okay, was verändert sich dann noch im Alter? Ne? Mhm. Können wir dann da eigentlich noch behandeln? Was ist die Prognose eigentlich von so einer Psychotherapie? Schon auch eine Rolle spielt.
Eigentlich so ein bisschen, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.
Das ist ein bisschen der, oder das ist in Teilen tatsächlich eine Annahme.
Ja.
Mhm. Und auf der anderen Seite ja auch einfach eine Einstellungssache auf beiden Seiten, also auf der Therapeutinnenseite und Ärztinnenseite, aber auch auf der Patientinnenseite.
Genau. Und was ja da nochmal rauskam, und das ist ja tatsächlich ein bisschen hoffnungsspendend. Das heißt, je mehr Erfahrung die Behandler mit alten Menschen haben, desto höher ist halt auch die Bereitschaft. Also das scheint ja da auch ein Hinweis darauf zu sein, dass es doch eine Veränderung gibt. Soll ich euch denn jetzt mal von dem Demenzsyndrom oder von dem Thema Demenz, was wir jetzt eigentlich die ganze Zeit ja schon mal so angeschnitten haben, mal ein bisschen mehr berichten?
Mhm. Unbedingt.
Okay, also laut dem ICD-10, haben wir schon mal ein paar Mal gehabt in letzter Zeit, wird von einem Demenzsyndrom gesprochen. Und das hat halt erstes Kriterium, kognitive Defizite in mindestens zwei Bereichen. Also einmal die Abnahme des Gedächtnisses, also eine Beeinträchtigung des Lernens, neuer Informationen oder auch die Erinnerung früherer gelernter Informationen. Und als zweiter Punkt kann das auch ein Bereich sein der Abnahme anderer kognitiver Fähigkeiten, also die Verminderung der Urteilsfähigkeit und des Denkvermögens. Also zum Beispiel die Fähigkeit zu planen und zu organisieren oder der Informationsverarbeitung. Und diese beiden Bereiche werden noch ergänzt mit einem, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Fehlen einer Bewusstseinstrübung, wie zum Beispiel im Delir. Also die Betroffenen sind nicht von einer Bewusstseinstrübung betroffen.
Also kann man im Endeffekt sagen, dass andere ursächliche Dinge ausgeschlossen sein müssen. Ja, ne?
Ja, genau. Als drittes Kriterium wird die motivationale und emotionale und auch soziale Beeinträchtigung benannt im ICD-10. Also in eines dieser vier Bereiche mindestens. Also einmal eine emotionale Labilität, eine Reizbarkeit, Apathie oder eine Vergröberung des Sozialverhaltens.
Wollen wir die Apathie eventuell noch mal einmal kurz erklären?
Ja, vielleicht eine Lustlosigkeit, eine ja apathisch, lustlos, kraftlos, phlegmatisch, so in
ja,
die Richtung.
Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja. Einfach nur, dass unsere HörerInnen jetzt mal so ein kleines Bild davon haben, was versteht man eigentlich unter einer Apathie.
Ja. Genau.
Und zuletzt, dann würde ich das einmal abschließen, die Kriterien des ICD-10 wird auch nochmal das Zeitkriterium genannt. Nämlich die kognitiven Defizite müssen seit mindestens 6 Monaten vorhanden sein.
Und dann kann man das ja eigentlich ganz gut zusammenfassen, indem man sagt, dass die Demenz als Syndrom im Endeffekt ja eine Mischung ist aus diesen kognitiven Defiziten, die gleichzeitig aber auch eine soziale Beeinträchtigung oder eine Beeinträchtigung im Leben machen müssen, um diese Kriterien zu erfüllen. Und dann aber halt auch noch diesen Zeitfaktor, dass die dann halt 6 Monate anhalten müssen.
Gut auf den Punkt gebracht.
Ja, letztlich ist es eine Störung des Erlebens und des Verhaltens. Und das kann sich dann auf den verschiedenen Ebenen zeigen. Kommen wir zu den unterschiedlichen Wahrheitsperspektiven, würde ich sagen, oder?
Genau. Darum geht es uns ja immer so ein bisschen, verschiedene Wahrheiten hier zu versammeln, weil kein Fachbereich hat die Wahrheit für sich gepachtet, sondern es sind Wahrheiten, Wissensfelder, die eigentlich nebeneinander existieren und wo wir versuchen eigentlich so das Ganze so ein bisschen zu vernähen und zu gucken, dass es ein vollständigeres Bild von gewissen Erkrankungen und Phänomenen uns bietet. Und dieses Mal, ich freue mich persönlich irgendwie sehr drauf jetzt, weil das ein Ansatz ist, also die existenzielle Psychotherapie, mit der ich eigentlich zur Psychotherapie gekommen bin.
Leon ist schon ganz aufgeregt.
Genau,
man merkt, er wackelt schon in seinem Stuhl herum und kann es gar nicht erwarten, bis wir endlich mit unseren Teilen durch sind. Leon, ja, leg los.
Ja, also grundsätzlich, wir haben ja darüber gesprochen, dass Depression im Alter vielleicht ein paar Besonderheiten aufweist. Und das sind einfach andere Themen, die da angesprochen werden. Und das sind, um jetzt die Überleitung zu machen, existenziellere Themen. Also sowas wie Tod und Sterben müssen, sei da einfach mal so am Rande erwähnt. Und der existenzielle Ansatz geht weniger von spezifischen Techniken aus, sondern um eine grundlegend alternative Sicht der Welt und des Menschen. Und die Grundlage ist erstmal ein Menschenbild der Philosophie, und zwar des Existenzialismus. Haben einige sicherlich schon mal gehört. Und diese Philosophie geht davon aus, dass der Mensch frei ist und selbstverantwortlich und eben auf grundlegende Fragen des Menschseins ausgerichtet ist. Also Sinn, Einsamkeit, Tod, Freiheit und wie wir damit umgehen, weil wir kommen daran alle nicht vorbei. Und damit teilt dieser Ansatz auch zentrale Themen der humanistischen Psychotherapie. Da gibt es viele Entwicklungen, ich werde da jetzt nicht zu detailliert drauf eingehen. Grundsätzlich ist aber die Verwandtschaft vor allem mit der Philosophie eng. Also eine Vertreterin nennt zum Beispiel Depressive auch Philosophen wider Willen, weil sie eben diesen grundsätzlichen Fragen gestellt sind und vor allem im Alter. Und ich habe hier ein Zitat mitgebracht. Also man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, dass diese Philosophie entstanden ist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo eigentlich so die großen Systeme zusammengebrochen sind, die großen Erzählungen und Sinnsysteme und so ein neuer Nihilismus entstanden ist. Also auch sowas wie Gott ist tot, also dass es irgendwie so ein verbindliches Wertesystem für einen gewissen Kulturkreis gibt, hat dazu geführt, dass einfach diese Sinnfrage sehr deutlich zutage getreten ist und eine Philosophie entwickelt wurde oder sich verschiedene Strömungen entwickelt haben, die die Existenzweise des menschlichen Lebens ganz individuell in den Blick nimmt und wie der Mensch sein Leben eigentlich lebt. Da gibt es ein schönes Zitat. Der Mensch muss sich sein eigenes Wesen schaffen, indem er sich in die Welt wirft, in ihr leidet, in ihr kämpft, definiert er sich allmählich. Und die Definition bleibt immer offen. Man kann nicht sagen, was ein bestimmter Mensch ist, bevor er nicht gestorben ist, oder was die Menschheit ist, bevor sie nicht verschwunden ist. Also es gibt keine Essenz erstmal, was der Mensch ist, sondern in der Existenz muss er mal gucken, was er wird, muss sich entwerfen.
Also prozessorientiert.
Genau. Und das ist von Sartre, einem französischen Philosophen. Und da gibt es verschiedene existenzielle Ansätze und ich habe da ein paar rausgepickt und vor allem einen von Erwin Yalom. Ich habe nämlich witzigerweise, ich habe ein Buch von ihm in so einem Bücherschrank mal als erstes gefunden. Ne? Diese offenen Bücherschränke, da stand das, so bin ich auf hier Erwin Yalom gestoßen.
Also das ist ein Zufallsfund sozusagen.
Vielleicht sollte ich auch mal häufiger in diese offenen Bücherschränke reinschauen.
Wir haben sogar einen hier in der Kajaspers-Klinik.
Ach,
schau
wirklich?
Doch mal, ob Erwin Yalom da
ja, spannend. Ich glaube, das mache ich gleich direkt nach der Aufnahme erstmal.
Genau, er war nämlich nicht nur mal Professor für Psychiatrie in Stanford, sondern er ist der lebende Vertreter für existenzielle Psychotherapie und hat wirklich so ein Grundlagenwerk geschrieben. Und einfach war er ziemlich frustriert mit der Psychoanalyse damals und dann hat seine Frau ihm, die Literaturwissenschaftlerin ist, mal Camus, Albert Camus und Franz Kafka so ans Herz gelegt. Und er integriert dann eben das Psychoanalytische, das Humanistische und das philosophische Denken.
Ja, spannend. Also er macht eigentlich das, was wir hier auch ein bisschen im Kleinen versuchen, dieses Schulenübergreifende.
Genau, und auch wirklich felderübergreifend. Also es sind ganz oft DenkerInnen, die zwischen Philosophie und Psychologie zu Hause waren. Also auch Kai Jaspers zum Beispiel, der ja
der Namensgeber ist der Klinik.
Genau, der Namensgeber der Klinik und auch ein Existenzphilosoph. Und auch in der Psychiatrie natürlich grundlegende Sachen geschrieben hat. Ich komme mal zum Punkt. Also
endlich.
Es geht Yalom nicht so sehr um spezifische Techniken, sondern auch ihm einfach um ein Menschenbild. Und er spricht dann von den großen Fragen, den letzten Dingen. Und das sind einmal Tod, einmal Freiheit, einmal Isolation und einmal Sinnlosigkeit. Das sind so vier Faktoren, mit denen sich jeder Mensch auseinandersetzen muss. Und die werden treten vielleicht deutlicher zutage, wenn man älter wird, wenn man Erkrankungen hat, also die eigene Sterblichkeit vielleicht in den Vordergrund rückt und damit auch so grundsätzliche Fragen über das Leben gestellt werden. Also Freiheit. Wir sind verdammt zur Freiheit. Das heißt, wir müssen uns entwerfen, müssen damit umgehen. Wir sind AutorInnen unseres eigenen Lebens, selbst Schicksals, unserer Lebenslage und auch der eigenen Gefühle und vor allem, und jetzt wird es wichtig, auch vielleicht des eigenen Leidens. Das heißt, wenn wir über Alter nachdenken, sagt er, wir sind auch frei, damit umzugehen, wie wir leiden. Also was ist unsere Haltung? Und er sagt, dass heute PatientInnen eigentlich nicht mehr mit Trieben oder so, wie zu Freuds Zeiten zu kämpfen hätten, sondern mit der Freiheit. Also wir haben eigentlich sehr viel Wahlmöglichkeiten, müssen uns entwerfen. Und daran können wir auch erkranken, wenn wir die Verantwortung abgeben.
Also verzweifeln, zu viel Freiheit zu haben.
Genau, die Tyrannei der Wahl, zu viele Optionen.
Sich nicht entscheiden zu können.
Und dann auch eine gewisse Schuld, Existenzschuld nennen die das dann. Das klingt alles immer so groß, aber genau, auf sich zu ziehen. Dann gibt es noch die Sinnlosigkeit. Also das Leben hat erstmal keine äußere Bedeutung, keine universale, die für alle stimmt. Wir sind aber Menschen, die nach Bedeutung streben. Das ist erstmal ein Problem. Und wir finden Sinn, oder wie finden wir eigentlich Sinn in einem Universum, das erstmal keine Bedeutung hat? Und dann müssen wir gucken. Und wenn man aber einen Sinn hat, dann ist fast alles auszuhalten. Es gibt ja den schönen Satz, den Viktor Frankl immer wieder benutzt. Wer ein Warum hat, für das es sich zu leben lohnt, kann fast jedes Wie ertragen.
Und das finde ich total schön, weil vor allem im Alter, in einem hohen Alter, spielt ja auch die Einsamkeit zum Beispiel eine ganz große Rolle, die ja dann in dem Sinne auch total bedrückend sein kann, weil es da ja auch darum geht, okay, warum? Vielleicht wegen meiner Familie, wegen meiner Freunde und Freundin. Und wenn das wegfällt, nach einem neuen Warum zu suchen, das ist dann ja auch ein totaler Konflikt, ja.
Ganz genau.
Auch hier wieder der Hinweis, am Ende der Folge, Behandlungsmöglichkeiten.
Ja, ganz genau. Und gute Überleitung, weil Einsamkeit, Isolation ist der dritte Punkt, den Yalom auch noch anspricht. Also da gibt es verschiedene Formen von Einsamkeit, die er dann nochmal definiert. Und der vierte ist dann wirklich Tod. Er sagt, Leben und Tod sind interdependent, also können nicht unabhängig voneinander gedacht werden. Sie existieren gleichzeitig, nicht in Folge. Der Tod surrt ständig unterhalb der Membran des Lebens und übt einen großen Einfluss auf die Erfahrungen und das Verhalten aus. Und auf dem dunklen Hintergrund des Todes erscheinen quasi die schönsten Farben des Lebens. Das ist auch noch ein Zitat von ihm.
Und das ist doch wahrscheinlich auch ein Grund, warum häufig in der Psychotherapie gefragt wird, ob irgendwie an was geglaubt wird, oder? Im Sinne von religiösen Aspekten, weil das ja im Endeffekt auch diese dunkle Seite des Todes, wie das jetzt ja vorhin mal genannt wurde, auch irgendwie wieder schimmern lassen kann vielleicht.
Genau, und auch vielleicht spirituell, also gar nicht vielleicht religiös, sondern generell, woran glaubt man, aber auch der Tod als Bande ins Leben, weil wir wissen, dass das Leben endlich ist, hat es Wert.
Ja, auf jeden Fall.
Es erinnert uns daran, dass wir nicht ewig Zeit haben, nicht ewig leben. Und die Todesangst kann uns eigentlich zu, so paradox es klingt, zu Lebensfülle verhelfen.
Ja.
Und das ist eben auch so ein Thema der existenziellen Psychotherapie. Das jetzt mal wirklich so im Schnelldurchlauf. Mhm. Und diese Auseinandersetzung, die kann bewusst, aber auch unbewusst passieren. Die prägt aber eigentlich unsere Innenwelt und auch unser Verhalten. Und die Vermeidung oder Abwehr dieser existenziellen Fragen kann psychische Erkrankungen hervorrufen.
Ach, spannend. Also dann sind im Endeffekt gar nicht diese Fragen als solches so belastend für die Menschen, dass man dadurch krank wird potenziell, sondern im Endeffekt ist es das Verdrängen dieser Fragen, dieses nicht damit auseinandersetzen, was einen krank werden lässt. Ist das richtig oder kann man das nicht so pauschalisieren?
Das ist eine große Frage. Ich glaube, Kausalketten sind natürlich immer so ein bisschen schwierig, aber genau, das ist auf jeden Fall eine Annahme der existenziellen Therapie. Gleichzeitig natürlich auch, je nachdem, was für Antworten man findet, kann man vielleicht auch daran verzweifeln. Aber es ist natürlich ein ganz einmaliger Blick, den man jetzt so in der klassischen Psychologie oder Psychiatrie nicht so findet, dass man sagt, es geht um die großen Fragen des Lebens und wenn wir uns denen nicht stellen, dann werden wir krank. Da merkt man schon, das ist so der Gestus der Philosophie, der da so mitschwingt.
Leon gestikuliert gerade mit seiner Hand und will damit das ein bisschen verdeutlichen. Ne? Diese Weite, die Komplexität vielleicht.
Genau, mit der linken Hand, in der rechten halte ich mein Handy, wo Notizen und Zitate drauf sind.
Das ist auch wichtig.
Um das ein bisschen, genau. Ja, und Karl Jaspers hat gesagt, jeder Mensch hat damit zu tun und er definiert die Grenzsituation. Also er sagt, Alter und Krankheit sind Grenzsituationen. Und eine Grenzsituation wird dadurch zur Grenzsituation, wenn sie den Menschen durch eine radikale Erschütterung seines Daseins zur Existenz erweckt. Also er sagt, man wird eigentlich erst existent sozusagen, wenn es in diese heftigen Situationen geht. Also dadurch wird eigentlich das Eigentliche, das Wesentliche des Lebens herausgeschält. Worum geht es im Leben? Worum geht es mir? Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Und da werde ich eigentlich befragt und muss antworten. Und das sind so die Fragen, die sich im Alter stellen.
Vielleicht ist es ja auch so, dass man ja im Alter überhaupt zwangsläufig so mit dieser Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit ja so konfrontiert wird, also sich überhaupt damit auseinandersetzen muss und gar nicht mehr das so als selbstverständlich hinnimmt. Also als junger Mensch, als junger Erwachsener geht man ja davon aus, dass man lebt, dass man noch Pläne hat, dass man Ziele hat, dass man diese Ziele erreichen kann und dass man, sag ich mal so, im Alter letztlich damit so konfrontiert wird, okay, mein Leben ist endlich und ich habe eine Existenz, die irgendwann zu Ende ist.
Und ich finde auch den Punkt mit den Zielen, den du angesprochen hast, so spannend, weil ich glaube, wir, also wenn ich das jetzt mal so auf uns alle drei projizieren darf, wir fragen uns, was sind unsere Ziele? Und die ältere Generation fragt sich wahrscheinlich, welche Ziele habe ich erreicht? Und da auch damit konfrontiert zu werden, was habe ich vielleicht nicht gemacht, was ich hätte gerne machen wollen? Oder was kann ich jetzt noch machen in der Zeit, die mir überbleibt? Also irgendwie vielleicht so dieser Gegensatz vielleicht. Okay, wir fragen uns, was haben wir für Ziele, was wollen wir umsetzen? Und die ältere Generation fragt sich, was habe ich erreicht und was habe ich gemacht, was habe ich für Ziele erreicht?
Und alleine, wenn wir jetzt so zu dritt hier im Podcast darüber sprechen, merke ich auch, dass das so dieses Thema auch schon so was Bedrückendes mit sich bringt. Also, dass das ja auch so ein bisschen Unsicherheit, ein bisschen Angst auslöst und vielleicht auch so eine Hoffnungslosigkeit, also wenn wir uns da mal hineinversetzen. Und ich finde nochmal diese Brücke zu schlagen zu den Erkrankungen, die im Alter gehäuft auftreten. Ich finde, das macht immer mehr Sinn, wenn wir uns jetzt mit diesen Fragen auseinandersetzen.
Total. Also,
was löst überhaupt psychische Erkrankungen aus? Das sind ja Belastungen. Wir hatten das ja im letzten Mal auch mit dem Vulnerabilitätsstressmodell beschrieben. Also, dass letztlich ja schon auch akute Belastungen sind.
Es ist Stress, also richtiger Existenzstress. Ja. Eigentlich, ich merke, wie verwundbar ich bin bis hin zur Sterblichkeit. Das ist ziemlich stressig, der Gedanke, dass wir alle nicht ewig hier sein werden.
Und eigentlich ist ja in unserem ganzen Leben, dieser Selbsterhaltungstrieb, den können wir immer wieder finden, ob es jetzt in der Partnerwahl ist, ob es in der, was für Werte und Arbeit oder wie auch immer, können wir eigentlich überall wiederfinden. Dieser Selbsterhaltungstrieb hat ja irgendwann auch seine Grenzen. Ne?
Ja.
Und dass, wenn der nicht mehr da ist, glaube ich, kann das auch erstmal nochmal so eine Unsicherheit und eine Leere vielleicht hinterlassen.
Total. Absolut. Und vor allem auch, ich finde, alles, worüber wir gerade reden, ist in meinem Kopf kommt so ein Alarmsignal Wahrheit, weil im Endeffekt stellen wir uns die ganze Zeit Fragen der Wahrheit. Jetzt bin ich mal ganz ehrlich mit mir, was ist jetzt wahr, was ist gelogen?
So Butter bei die Fische.
Genau.
Genau. Ja, genau, das bringt es super gut auf den Punkt hier in Norddeutschland, würde ich sagen. Wie sagt man das in Süddeutschland, Leon? Gibt es da so ein Butter bei die Fische?
Boah. Also, wir haben auch Butter, wir haben auch Fische, aber
kein Bei.
Nee, genau, das haben wir nicht. Aber um das nochmal jetzt zusammenzufassen, wir haben Wesensmerkmale des Lebens und Gegebenheiten der Existenz, die sind unausweichlich und die gehen uns alle an. Wir können sie zwar abwehren und verdrängen, aber das Ziel ist eigentlich eine Auseinandersetzung, aber nicht die Lösung. Also es geht nicht darum, die Wahrheit zu finden, was ist der Sinn des Lebens, sondern wie gehe ich damit um? Wie kreiere ich eigentlich einen Sinn? Wir alle müssen sterben, wir müssen leiden, wir müssen kämpfen. Wir sind dem Zufall unterworfen und verstricken uns unausweichlich in Schuld. Und diese Grundsituation, sagt auch wieder Karl Jaspers, unseres Daseins nennen wir Grenzsituation, haben wir ja schon gehört. Und da geht es dann los. Da wird man auch gezwungen zu philosophieren im weitesten. Und so kommt es dann irgendwie zusammen, irgendwie psychische Erkrankung, Philosophie, dem kann man sich nicht mehr entziehen. Ihr merkt schon, dass irgendwie viel zu holen und es lässt sich auch sehr gut integrieren in andere Behandlungsansätze, aber auch in der Verhaltenstherapie könnte man sowas gut, da könnte man gut andocken und da wird ja auch immer, die VerhaltenstherapeutInnen nehmen ja ganz gern dann hier und da nochmal was mit auf, ne?
Ja, ich finde das total spannend. Ich habe mich ja mit den verhaltenstherapeutischen Ansätzen beschäftigt und da mal so ein bisschen geguckt und merkt, dass ich jetzt mit meinem Modell, was ich jetzt hier vorstellen kann, glaube ich, gar nicht so ein großes Fass aufmache und bin immer noch ganz fasziniert von der existenziellen Sichtweise. Vielleicht kann ich ja nur mal ganz kurz vielleicht ein weniger spektakuläres, aber dennoch relevantes Modell in der Verhaltenstherapie vorstellen. Am Beispiel der Depression hat man versucht, so Störungsmodelle, die störungsspezifisch sind, durch so eine Altersspezifik zu modifizieren. Also letztlich bestehende Modelle zu verändern. Und da hat man sich vorgenommen, zusätzliche Elemente einzubeziehen, nämlich die physiologische Veränderung, der kognitive Abbau und die emotionale, motivationale und soziale Veränderung, die ja in den, zum Beispiel jetzt auch bei dem Demenzsyndrom ja die wir vorfinden. Und infolge dieser Veränderung können dann auch psychische Beeinträchtigungen, resignative Tendenzen oder Depressionen als Folge haben. Und da gibt es verschiedene Risikosituationen, die da nochmal genannt werden und oder Risikofaktoren, meine ich. Und ein Risikofaktor ist zum Beispiel, wenn es betreffenden Personen nicht gelingt, neue bzw. veränderte Ziele zu entwickeln.
Ein Warum zum Leben?
Ja, letztlich also nochmal neu zu selektieren und nochmal neu auszuwählen, also neue Ziele zu wählen, also die Selektion. Aber auch, wenn es nicht gelingt, Lebensbereiche, Ansprüche oder Handlungsbereiche zu modifizieren. Also auch da nochmal eine andere Selektion vorzunehmen. Ne? Gerade wenn Menschen zum Beispiel auch in einen von ihrem Zuhause in ein Altenheim umziehen zum Beispiel, kann das halt auch nochmal ja eine Veränderung sein. Und wenn ich das nicht quasi für mich, wenn ich diese Veränderung letztlich nicht adaptiere, kann es dann halt auch zu diesem Stress führen. Ne? Ein weiterer Risikofaktor ist zum Beispiel fehlende kompensatorische Fertigkeiten und Ressourcen und auch eine reduzierte, verarmte, wenig unterstützende Umwelt. Und da kommt jetzt nochmal ein ganz wichtiger Punkt, Angehörige, Partner, die in der Verhaltenstherapie wirklich einen ganz großen Schwerpunkt haben, vor allen Dingen auch in der Behandlung. Und hier wird es nochmal deutlich. Also letztlich nimmt die Verhaltenstherapie Faktoren nochmal mit ein. Also einmal, ne, es ist schwierig, wenn die Betroffenen nicht selektieren können, also nicht auswählen und nicht mehr die Ziele anpassen, beziehungsweise auch Verhaltensweisen anpassen. Die Optimierung nicht so ganz so funktioniert, also vorhandene oder zielrelevante Handlungsmittel oder Ressourcen, die nicht in diesem Sinne nutzen kann. Und auch die Kompensation, also die Schaffung oder das Training und das Nutzen neuer Handlungsmittel. Und da geht es darum, okay, wie kann ich eigentlich das, was ich vorher gemacht habe, im Alter so adaptieren, dass es mir damit gut geht. Und wenn da Schwierigkeiten auftreten, wenn da Defizite entstehen, können psychische Erkrankungen auftreten. Das ist sozusagen nochmal die Sicht.
Also irgendwo auch, was ich so raushöre, die Sicherheit durch Routinen auch, oder?
Auch.
Die Sicherheit durch Routinen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch die Challenge durch Neues, um dadurch sich besser anpassen zu können und vielleicht auch Ressourcen besser aufzubauen, um sich vor sowas zu schützen?
Ich würde vielleicht sagen, nicht Sicherheit durch Routinen, sondern vielleicht Sicherheit durch Kontrolle.
Ah ja, okay,
weil
stimmt.
Das würde vielleicht auch nochmal mehr den Rahmen zu der existenziellen Sicht nehmen, ne? Weil da geht es ja auch um Kontrollverlust letztlich, so ein Ohnmachtsgefühl. Und wenn ein Betroffener, ein älterer Mensch quasi die Kontrolle hat und sagt, ich kann zum Beispiel nicht mehr gut gehen, ich sitze vielleicht im Rollstuhl, adaptiere aber mein Umfeld oder meine Ressourcen so, dass ich mir zum Beispiel einen guten Rollstuhl hole oder dass ich mein Haus behindertengerecht zum Beispiel einrichte, erzeuge ich ja für mich eine erlebte Kontrolle. Wenn ich aber sage, nee, das muss aber alles so bleiben, wie es war, weil es schon immer so war und ich kann da eh nichts dran ändern und das ist irgendwie viel zu teuer oder und adaptiere mich quasi dann nicht, erlebe ich ja immer wieder eine Hilflosigkeit oder einen Kontrollverlust, weil ich bestimmte Sachen nicht mehr machen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ja, stimmt. Okay, dann ist diese Kontrolle wahrscheinlich noch einfach ein viel besserer Begriff, der es besser einfängt, was dann wirklich mit gemeint ist einfach, ja.
Emma, du hast ja eben das schon so ein bisschen angeteasert. Was sagt denn die medizinische Perspektive zum Thema Psychiatrie im Alter?
Ja, die sagen ganz, ganz viel. Aber als Einstieg in dieses Thema habe ich euch ein kleines Bild mitgebracht. Das passt ganz gut zu dem, worüber wir gerade geredet haben. Aber ich lasse euch jetzt einfach mal schauen.
Das blenden wir jetzt einfach kurz ein.
Genau. Vielleicht können wir es in die Shownotes stellen. Aber vielleicht schafft ihr es ja auch. Ich weiß nicht, wie gut ihr damals in der Schule so in Bildanalysen wart.
Die Frage ist, wie viel Zeit wir hier haben.
Ja, ihr könnt ja mal kurz, es ist nicht so schwer. Also es ist auch nur in zwei Farben, schwarz und weiß. Ihr könnt ja mal sagen, was man hier sehen kann.
Okay, sollen wir das mal so beschreiben für unsere HörerInnen? Also ich sehe drei Frauen, ich glaube drei Nonnen,
richtig,
die am Strand entlang gehen.
Ja, Leon?
Ja, ich sehe auch drei Nonnen, die, also im Gewand auch, die Gesichter sieht man nicht. Und ja, Strand und Meer, also Meer auch im Hintergrund, ein bisschen Himmel.
Und damit habt ihr eigentlich schon die wichtigste Sache erkannt, und zwar, dass hier auf diesem Bild Nonnen zu sehen waren. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von der Nonnenstudie gehört habt in Bezug zu Demenz, Alzheimer.
Ich dachte jetzt eigentlich, fängst du mit so einem richtig schlechten Witz an. Es waren mal drei Nonnen, die liefen am Strand entlang. Okay, nee, aber ich habe da von dem noch nichts gehört tatsächlich.
Okay, Leon, du?
Nee, ich kenne weder den Witz noch die Studie.
Ja, okay, den Witz kannte ich auch nicht.
Den gibt's
aber,
auch nicht.
Aber bei der Studie, genau, ich weiß nicht, es gibt eine Nonnenstudie, und als ich das erste Mal gelesen habe, war ich so, okay, was kommt da jetzt auf mich zu? Aber im Endeffekt geht es bei dieser Nonnenstudie darum, dass diese Ordensschwestern im Endeffekt untersucht wurden während ihres Lebens und auch im Anschluss, als sie dann gestorben waren, durfte man ihre Gehirne obduzieren. Oh Gott, oh Gott. Naja, okay. Oh ja, da sind, wo wir schon beim Thema sind.
Keine Obduktion jetzt hier, wir machen einfach weiter.
Genau. Aber im Endeffekt geht es bei dieser Nonnenstudie darum, dass die ja begleitet wurden und dann im Endeffekt geschaut wurde, okay, was hat sich da in den Gehirnen verändert? Und tatsächlich war es so, dass man hier feststellen konnte, dass nur bei etwa 10% der Nonnen, die zur Lebenszeit an Alzheimer erkrankt waren, fanden sich die typischen Eiweißablagerungen, auch Plaques genannt. Und diese konnten dagegen bei etlichen Nonnen nachgewiesen werden, die aber bis zu ihrem Tod geistig völlig klar waren und keine Symptome einer Demenz gezeigt haben. Da hat sich die Frage gestellt, okay, Kausalität, Korrelation, inwiefern hängen diese Plaques, über die ich gleich noch was sagen werde, also Eiweißablagerungen im Kopf, überhaupt damit zusammen, dass Menschen demenziell erkranken? Das war die eine Frage. Auf der anderen Seite finde ich die Frage, die sich viel besser an eure Themen anschließt, ist, inwiefern haben die vielleicht durch ihre routinemäßigen und kontrollierten Handlungsabläufe einfach die Symptome copen können von einer Demenz?
Deswegen auch nochmal so dieser Hinweis mit, was hat eigentlich eine Routine für eine Bedeutung?
Genau, was hat eine Routine für eine Bedeutung? Was hat Sicherheit für eine Bedeutung? Was haben Ressourcen auch im Sinne von soziale Interaktion, Religion und so weiter? Was hat das alles mit einer solchen Erkrankung zu tun? Und das fand ich total eindrucksvoll, weil ja die neurologischen Sachen von dem Befund nach dem Tod von dem Gehirn total was anderes ausgesagt haben als jetzt im Endeffekt die Symptome zu Lebenszeiten. Und daran wollte ich nur kurz noch anschließen, weil die, um darauf nochmal zurückzukommen, die Menschen, die diese Studie durchgeführt haben, die ist jetzt auch schon lange her, aber die gehen trotzdem davon aus, dass dieses sichere soziale Umfeld, die Routinen und diese regelmäßigen Arbeitsabläufe viel damit zu tun haben, dass diese Nonnen eben nicht symptomatisch im typischen Sinne wurden. Genau. Das vielleicht als kleinen Einstieg, aber wir haben jetzt ja auch gerade schon über die sogenannten Plaques geredet, die Eiweißablagerung im Kopf. Und man kann sich ja schon vorstellen, Eiweißablagerung im Kopf, ja.
Hört sich nicht so gut an.
Nee, würde ich jetzt auch sagen, hört sich jetzt nicht so gut an. Und bei diesen Eiweißablagerungen im Kopf geht es vor allem um die Alzheimer-Erkrankung. Und das vielleicht jetzt einfach nochmal zu benennen, 60% der demenziellen Syndrome sind eine Alzheimer-Demenz. Das ist auch vielleicht nochmal wichtig in Bezug auf das Stigma am Anfang. Demenz ist nicht gleich Alzheimer, denn es gibt verschiedene Formen der Demenz. Und Alzheimer ist eben die häufigste mit 60%. Und hier spielen diese Eiweißablagerungen, das sind Amyloidablagerungen, das sind im Endeffekt Abbauprodukte, die nicht mehr, also Abfallprodukte, die nicht mehr von der Müllabfuhr abgeholt werden und in dem Sinne da liegen gelassen werden. Das heißt, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Bei euch werden hoffentlich die Mülleimer häufig geleert, aber wenn nicht, dann ist die Küche irgendwann voll oder die Straße, wo auch immer die abgestellt werden, und dann läuft da nichts mehr. Also im Endeffekt eine Durchgangssperre.
Das Das hast du schön veranschaulicht.
Oder? Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben bei dieser Metapher.
Also
genau.
Nochmal das nochmal zu verdeutlichen. Also die Demenz hat verschiedene Subtypen. Das habe ich ja am Anfang auch nochmal genannt. Und ein Subtyp, der mehr als die Hälfte auftritt, ist der die Alzheimer-Demenz.
Genau, der Morbus Alzheimer nennt man ihn auch.
Und was gibt es noch für verschiedene Demenzformen?
Genau, es gibt noch ein paar verschiedene, die sich auch nochmal anders zeigen, denn bei der Demenz ist vor allem halt auch noch wichtig zu sagen, bei der Alzheimer-Demenz, dass da auch die Gehirnmasse an sich verringert ist. Und ich habe euch ja so ein kleines Bild ins Skript reingepackt, noch ein Bild, wie schön. Und da sieht man bei dem Vergleich von dem Gehirn A und B wirklich, dass das Gehirn viel schwächer ausgebaut ist als das erste. Und das ist halt bei dem Morbus Alzheimer auch typisch. Und da kommt es zu ganz verschiedenen Symptomen, die sich dann auch damit begründen lassen, dass das Gehirn halt an Masse in dem Sinne abnimmt. Genau. Und um jetzt vielleicht auf die anderen Subtypen auch nochmal kurz einzugehen, ist es vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass es auch eine frontotemporale Demenz gibt. Und bei der frontotemporalen Demenz ist es im Endeffekt so, dass halt der Frontallappen und der Temporallappen, also im Endeffekt das bei unserer Stirn und das bei unserem Ohr, ist beeinträchtigt. Und dann finde ich es ganz spannend zu gucken, okay, was sind die Symptome von einer solchen Demenz? Und da ist es so, dass vor allem zum Beispiel eine starke Wesensveränderung vorhanden ist und Sprachstörungen, ein unangepasstes Sozialverhalten und halt die Gedächtnisstörung auch. Aber die Gedächtnisstörungen zeigen sich hier erst im späteren Verlauf. Und vor allem dieses unangepasste Sozialverhalten und diese Sprachstörungen sind total einprägsam für diese Art der Demenz, weil halt eben im Temporallappen, um das vielleicht kurz dazu zu sagen, vor allem das Sprachzentrum liegt. Und da macht es ja auch Sinn, dass diese Sachen dann halt gestört sind. Und man kann sich merken, bei der Frontotemporaldemenz, um es auf den Punkt zu bringen, erst sind die Manieren weg und dann das Gedächtnis. Das ist bei dieser Krankheit ganz ausschlaggebend. Genau. Ja, und eine ist mir noch ganz wichtig, das ist die Lewy-Body-Demenz. Und zwar ist es hier so, dass hier so charakteristisch so Lewy-Körperchen dafür verantwortlich sein sollen, die häufig zu optischen Halluzinationen führen und Parkinson-Erscheinungen erschaffen sozusagen bei diesen Menschen. Ich weiß nicht, ob sich jetzt jeder und jede da draußen vorstellen kann, was Parkinson-Erscheinungen sind. Das sind im Endeffekt sowas wie Steifheit, kleine Bewegung, langsame Bewegung, um das vielleicht mal abzukürzen. Ja, und das sind jetzt so die Sachen, die unter die typischen Demenzen, unter die primären Demenzen fallen. Dann gibt es aber auch noch vaskuläre Demenzen und sekundäre Demenzen. Und was ich hier nur ganz knapp dazu sagen möchte, ist, dass es hier ganz wichtig ist, so etwas auszuschließen. Weil die medikamentösen Therapien sich auf jeden Fall unterscheiden und sich auch teilweise dann bei falscher Anwendung die Sachen negativ beeinflussen können. Und bei der vaskulären Demenz ist mir auch wichtig, dass man da wirklich was im Voraus gegen tun kann. Weil die anderen Demenzen sind ja häufig auch eine genetische Sache. Aber bei der vaskulären Demenz geht es darum, dass ein Bluthochdruck dazu führen kann, zum Beispiel, der nicht behandelt wird, oder Alkohol. Genau, sowas halt. Und sekundäre Demenzen sind wichtig auszuschließen, weil das halt auch dann Infektionen im Gehirn sein können, die eine demenzielle Symptomatik erschaffen können. Und das jetzt nur als Beispiel.
Okay, also es gibt einmal die Alzheimer-Demenz, da gibt es so einen langsamen, schleichenden Beginn und da gibt es keine organische Ursache oder die ist nicht, die muss sozusagen ausgeschlossen sein. Dann gibt es die vaskuläre Demenz, also das ist ja häufig auch so ein, glaube ich, so ein plötzlicher Beginn und da gibt es einen Nachweis einer vaskulären Erkrankung und dann gibt es die weiteren Formen, die du eben jetzt genannt hast, da geht man auch davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass auch andere Ursachen vorhanden sind.
Also genau, zum Beispiel. Absolut. Also im Endeffekt sind die drei großen Gruppen primäre Demenz, die durch Neurodegeneration entstehen. Dass die Neuronen im Kopf praktisch degenerieren, also weniger werden. Und dann die vaskuläre Demenz, das beruht dann auf den Gefäßen und so weiter. Und dann die sekundären Demenzen. Und das sind das, was du gesagt hast, andere Ursachen, die auszuschließen gelten.
Okay, ganz schön komplex, ne?
Auf jeden Fall. Und ich finde auch gerade, was du gesagt hast, so spannend, zu dem keine organische Ursache, weil das gilt ja auszuschließen, damit man das Syndrom erkennen kann. Auf der anderen Sache ist ja das Gehirn auch ein Organ, was man ja als organische Ursache sieht. Also total spannend auch wieder diese Formulierung. Ja.
Okay.
dass man einfach mal drauf achtet. Ja, Demenz ist auch eine körperliche Erkrankung und das macht es auch heute so besonders, weil die Demenz ist eine Erkrankung, die wirklich körperlich und psychisch ganz viele Auswirkungen und Behandlungsmöglichkeiten hat. Ja.
Wahnsinnig komplex.
Ja, und auch nicht nur hier spielt ja Psyche und Körper in dem Sinne eine Rolle. Ich habe mir auch heute noch mal was ganz Spannendes angeguckt zur, zur Psychosomatose. Und da spielen nämlich Körper und Geist auch eine ganz große Rolle und hängen ganz eng miteinander zusammen.
Also ich glaube, Psychosomatose, da musst du nochmal alle ins Boot holen.
Mhm. Okay, da hole ich nochmal alle ins
Psychosomatik.
Boot.
Genau, Psychosomatik habe ich schon mal gehört.
Ja, dann fang doch damit mal an. Was versteht ihr unter Psychosomatik?
Da verstehe ich drunter, dass es körperliche Symptome gibt, die aber keine körperliche Ursache haben, sondern...
Perfekt. Das ist schon super. Ein super Einstieg erstmal.
Punkt,
genau. Weil bei Psychosomatosen ist es andersrum. Das heißt im Endeffekt, es gibt eine organische, also es gibt im Endeffekt was Organisches und da zeigt sich das. Aber hinter diesem organischen Symptom und auch den organmanifestierten Beschwerden, also man kann das wirklich sehen, zum Beispiel eine Colitis ulcerosa, oder, also man kann diese Beschwerden wirklich auch nachweisen am Organ. Aber was ist die Ursache? Im Endeffekt die Psyche.
Ah.
Also die Psyche hat auch so den Einfluss, dass durch Stress und so weiter körperliche Krankheiten hervorgerufen werden können. Und ich weiß nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das im Alter eine ziemlich große Rolle spielt, weil wir haben ja schon darüber geredet, was für eine stressige Angelegenheit das Älterwerden sein kann. Und dann kann es natürlich auch gut dazu kommen, dass im Endeffekt eine, ja, ungesunde Psyche in dem Sinne oder viel Stress dazu führen kann, dass sich diese Sachen dann halt im Endeffekt auf die Organe auswirken.
Und was sind denn so typische Krankheitsbilder, die dann unter die Psychosomatose fallen? Was?
Genau, also Bluthochdruck oder auch ein Tinnitus. Und ich finde das total eindrucksvoll. Und ich würde jetzt eigentlich gerne die Soziologen hier einmal kurz mit ins Boot holen, weil die oder die SoziologInnen, genau, wo sind sie? Aber hier sind sie jetzt auf jeden Fall auf meinem Computer ein bisschen. Denn massiver akuter Stress oder chronischer moderater Stress sind verantwortlich für die morphologischen Veränderungen, also die Organmanifestation. Und Depressionen, Ängste und soziale Konflikte führen zu einer psychophysischen Überforderung. Und das manifestiert sich in dem organischen Befund, der bei Betroffenen auch im Vordergrund steht. Und deswegen, wie gesagt, verstecken sich diese psychischen Ursachen, sozialen Ursachen häufig dahinter. Und da habe ich jetzt mal drei Theorien rausgesucht für die, also das sind so Theorien des Alterns, die sind ganz kurz. Und hier ist es nämlich so, dass es einmal eine Aktivitätstheorie gibt, eine Kontinuitätstheorie und eine
Disengagement-Theorie.
Genau, eine Disengagement-Theorie. Und bei diesen Theorien geht es im Endeffekt darum, wie ältere Menschen mit dem Altern umgehen. Und da ist es zum Beispiel bei der Aktivitätstheorie so, dass die Notwendigkeit, den Verlust von Rollen durch die Übernahme neuer zu kompensieren. Und diese sind meistens angemessen, also dem Alter entsprechend. Und bei der Kontinuitätstheorie geht es aber im Endeffekt so darum, dass halt die Aktivitäten, die jetzt ersetzt, also die als Ersatz dienen, nicht dem Alter entsprechend sind. Also Sachen, die man eigentlich eher in dem mittleren Alter machen würde und in dem Sinne vielleicht gar nicht gesund sind.
Das ist ja so das, was ich eben auch in meinem Teil nochmal gesagt hatte, so mit der Kompensation, ne, der Optimierung von vorhandenen Fertigkeiten.
Ja.
Ne?
Und dann gibt es aber auch noch das Gegenteil dazu, und zwar die Disengagement-Theorie, wo man davon redet, dass halt im Endeffekt der Rückzug aus dem aktiven Leben die Theorie des Alterns ist, um einfach sich selber vielleicht und anderen nicht zu zeigen, dass man altert. Genau, und das sind halt Theorien, die im Endeffekt dann auch darin münden, dass es natürlich eine total stressige Situation ist und dass das Soziale ja auch eine ganz große Rolle spielt und dementsprechend endet es dann im Endeffekt manchmal in einer Psychosomatose.
Okay, wir sind jetzt alle gemeinsam schon fast eine Stunde gealtert.
Auch unsere Hörerinnen und Hörer.
Genau. Und jetzt mal Butter bei die Fische.
Ist dir immer noch nichts aus Süddeutschland eingefallen?
Nee, ich hab die ganze Zeit so gespannt zugehört, dass ich nicht nachdenken konnte.
Ja, okay.
Ich war einfach im Moment. Behandlungsformen.
Ja.
Was kann man tun im Alter? Möchtest du beginnen?
Ja, ich kann gerne anfangen. Also in der Verhaltenstherapie, beziehungsweise das ist aber auch übergreifend, würde ich jetzt mal sagen, ist ein ganz wichtiger Teil erstmal, dass man auch seine therapeutischen Techniken altersbezogen modifiziert. Also nur da mal ein Beispiel, dass man zum Beispiel Gedächtnishilfen integriert, indem man vielleicht ein Tonband erstellt oder Handouts mitgibt für die Sachen, die man besprochen hat, deutlich langsamer vorgeht oder Sachen nochmal wiederholt, sich nochmal auf ein Thema fokussiert und nicht so sehr abschweift. Also das nochmal als Hintergrundinformation. Und da gibt es bestimmte Therapieformen, die, oder ich habe so zwei erstmal mitgebracht, weil ich die ganz spannend finde. Einmal die Dignity-Therapie, die wurde 2005 entwickelt. Das ist so eine psychologische Kurzintervention zur Stärkung der individuellen Würde am Lebensende. Und da werden zum Beispiel oder können so Fragen gestellt werden wie: Erzählen Sie mir ein wenig über Ihre Lebensgeschichte, was sind Ihre wichtigsten Errungenschaften, worauf sind Sie am meisten stolz, gibt es bestimmte Dinge, die Sie gerne noch Ihren Angehörigen sagen möchten, erstmals oder vielleicht auch noch einmal sagen möchten. Und dann wird so in der von dem Therapeuten gemeinsam mit den Betroffenen ein Dokument erstellt. Das wird dann den Patienten und Patientinnen nochmal vorgelesen. Und die können das nochmal korrigieren und dann wird das letztlich nochmal überreicht. Also auch da nochmal, dass es nicht nur auf der verbalen Kommunikationsebene ist, sondern dass die Betroffenen letztlich das auch in der Hand haben können.
Was Greifbares im
Endeffekt. Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann gibt es vor allen Dingen jetzt nochmal in Bezug auf die Behandlung von Frühdemenz ein Konzept, das ist die Cognitive Behavioral Treatment Therapie für milde Alzheimer-Demenz und den Betroffenen und vor allen Dingen auch den Angehörigen und Caregivern. Und da gibt es verschiedene Bausteine. Ich will da zwei gerne einmal ein bisschen weiter ausführen. Da wird nämlich unter anderem ein strukturierter Lebensrückblick, also die Lebensrückblicktherapie wird genannt, von Hyde und Hyde. Und da geht es auch darum, strukturiert Fragen zu stellen über die aufeinanderfolgenden Lebensphasen, Kindheit, Jugend, junges Erwachsenenalter, spätes Erwachsenenalter. Da werden dann die positiven und negativen Erinnerungen, die Erfolge, die Fehler und die dazugehörigen Gefühle und Bewertungen und auch die personalen und sozialen Ressourcen so ein bisschen gesammelt. Die Interpretation dieser Lebensphasen wird dann auch so ein bisschen in Frage gestellt, möglicherweise auch so Neubewertungen angeregt mit den Betroffenen.
Also eigentlich wird rückblickend vielleicht geheilt, also die eigene Lebensgeschichte, die eigene Narration nochmal umgeschrieben?
Genau, also dass da auch nochmal dieser Kontrollaspekt hier eine Rolle spielt. Also die Betroffenen haben die Möglichkeit, auch sich nochmal aktiv mit ihrem Leben auseinanderzusetzen. Dabei können dann auch Fotos, Tagebücher oder auch Musik, die zu der Zeit gehört wurde, einbezogen werden. Und vor allen Dingen auch hier ganz wichtig werden Familienangehörige auch befragt. Und dann kann man auch da auf ganz unterschiedliche, ganz kreative Weise so zum Beispiel ein Lebensbuch erstellen oder eine Lebenslinie. Eine Chronik kann auch mal erstellt werden oder ein Beziehungsrat.
Ja, interessanterweise empfiehlt auch Irvin Yalom ähnliche Techniken. Also beim Beispiel Tod sagt er auch, dass zum Beispiel helfen kann, den eigenen Nachruf schon mal zu schreiben oder sich das eigene Leben detailliert vorzustellen. Genau, oder sich, also im Rückblick, also wie man sich eigentlich schon vorstellt, dass man am Ende des eigenen Lebens ist und dann nochmal zurückblickt und da auch korrigiert.
Also auf beiden Seiten im Endeffekt eine aktive Auseinandersetzung mit diesen existenziellen Fragen.
Genau, wer bin ich, wer war ich, wer will ich gewesen sein?
Ja. Und da auch nochmal, um den Wahrheitsbegriff nochmal einzuführen, auch da sich auch mit den verschiedenen Wahrheiten nochmal auch bewusst auseinanderzusetzen auch. Ne?
Also die eigenen, also auch die biografischen Wahrheiten.
Ja.
Also da gibt es ja auch nicht nur eine, sondern man kann verschiedene Geschichten des eigenen Lebens erzählen. Und das kann manchmal heilsam sein, wenn man sich von der eigenen Geschichte, die man vielleicht so oft schon erzählt hat, nochmal überraschen lassen kann und die so ein bisschen umerzählt, dichterische Fantasie entwickelt.
Vor allem, weil wir ja auch als Menschen die Möglichkeit haben, unsere Erinnerungen selber zu beeinflussen und das vielleicht dann auch auf eine positive Art und Weise, sich selber nicht anzulügen, sondern sich selber einfach die beste Version der eigenen Geschichte vielleicht zu erzählen.
Ja, und apropos beste Version, ich würde nochmal schließen mit einem Ausblick der existenziellen Therapie, konkret der Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl, die ja auch so die dritte Wiener Schule genannt wird, ich gehe jetzt nicht näher auf Viktor Frankl ein, kann jeder googeln. Was er aber gesagt hat, ist, er spricht von der tragischen Trias. Leid, Schuld und Tod, das erinnert uns eigentlich schon an das, was Yalom auch gesagt hat. Und es gehört zu jeder Existenz. Und gleichzeitig kann man diese tragische Trias auch umdeuten, kann dadurch eigentlich ins Leben finden. Und er nennt dann den tragischen Optimismus. Also man kann sie verwandeln. Leid in Leistung, Schuld in Wandlung, Tod in Ansporn, Ansporn zu leben. Und dieser tragische Optimismus ist auch, also in der Tragik noch das Beste rauszuholen. Daher kommt diese Wendung von ihm. Und er selbst hat tatsächlich das Konzentrationslager überlebt und hat dann ein Buch geschrieben, Trotzdem Ja zum Leben sagen, und hat da diese ressourcen- und hoffnungs- und sinnorientierte Lehre entwickelt. Und das ist etwas, was auch hier an der Kajaspers-Klinik, ich habe ein Interview geführt mit Professor Zimmermann, der hier Chefarzt ist in der Klinik für Gerontopsychiatrie. Da kann man sich auch nochmal jetzt ein bisschen intensiver dann mit existenzieller Therapie beschäftigen, wenn die HörerInnen das interessiert. Und er ist eben nicht nur hier Chefarzt, sondern beschäftigt sich auch mit Logotherapie. Ist nämlich sogar Vorsitzender der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse Ost e.V. Und so schließt sich der Kreis.
Ja, spannend. Also da auf jeden Fall alle nochmal reinhören. Und ich muss ehrlich sagen, dass das, was du gerade zum tragischen Optimismus gesagt hast, das beklemmende Gefühl, was Deborah am Anfang benannt hat, irgendwie ein bisschen aufgelockert hat. Also dieser tragische Optimismus gibt mir gerade irgendwas, was diese Beklemmung wieder ein bisschen löst. Vielleicht ist es auch, dass es bald das Ende der Folge ist, aber vielleicht ist es auch der tragische Optimismus.
Ja, und ich finde auch unseren integrativen Aspekt nochmal an dieser Stelle besonders deutlich, weil wenn ich euch so zuhöre, finde ich immer ganz, ganz viele Aspekte wieder, die letztlich überschneidend sind oder sich ergänzen. Also auch da nochmal bei deinem Punkt, Leon, dass ja auch da letztlich dieses Thema Selektion, Optimierung, Kompensation so gefördert wird. Also dass das so ein Ziel ist, wie kann ich mich mit dieser Triade auseinandersetzen, wie kann ich so das Beste daraus machen oder das sozusagen zu meinem Vorteil nutzen. Und letztlich ist das genau das Gleiche damit, glaube ich, auch gemeint mit der Selektion, Optimierung und Kompensation.
Und vor allem auch jetzt die Verhaltenstherapie in Bezug zu der Medizin. Da ist es zum Beispiel bei der Medizin total wichtig, diese Neuroplastizität, also diese neuronalen Kreise zu erweitern und so weiter. Und das macht man vor allem einmal nachgewiesenerweise durch Verhaltenstherapie und durch neue Challenges, die man sich setzt, durch Beschäftigung, durch diese Kontrolle, die man sich ja durch gewisse Aufgaben wieder zurückholen kann. Also da schließt sich auch wieder so ein Kreis, obwohl ich das manchmal gar nicht so einfach finde, die Brücken zu bauen. Manchmal geht es total leicht. Und manchmal muss man auch noch einmal so um die Ecke denken.
Und zum Anfang der Folge nochmal zu kommen, es gab ja ein Vorurteil, dass, sag ich mal, bestimmte Verhaltenszüge nicht mehr veränderbar sind. Also im Alter, das ändert sich doch jetzt eh nicht. Und es gibt tatsächlich zahlreiche Studien, die die Effekte gemessen haben. Und es gibt zum Beispiel von der Studie, die ich eben angewandt habe, die ist von Forstmeier und Roth, wo sich mit mit die Behandlung der Frühdemenz auseinandergesetzt wurde. Und die zeigen tatsächlich deutliche, signifikante Effekte im Vergleich zu einer Kontrollgruppe. Also man kann daran sehen, Psychotherapie, welche auch immer erstmal, das ist ein sehr integrativer Ansatz auch, ist wirksam und es lohnt sich.
Genau, und das Alter ist einfach eine Lebensphase, die dazugehört und in der sich einfach grundsätzliche Fragen stellen, an denen wir auch nochmal wahnsinnig reifen können. Also wo wir die Befragten sind, wie gehen wir mit Leid um, wie gehen wir mit unserer Sterblichkeit um und was für eine Haltung entwickeln wir eigentlich zum Leben. Und das kann auch eine Chance sein.
Absolut. Und deswegen der tragische Optimismus.
Ja, und das sind PhilosophInnen wider Willen. Ja. Da muss man anfangen, ein bisschen philosophisch zu werden vielleicht.
Und ich glaube, das sind wir heute geworden, oder?
Ja.
Nächstes Mal nur noch Hard Facts.
Ja, genau.
Hey, ich fand auch, es war eine sehr besondere Folge mit euch. Danke für eure Sichtweisen. Wir haben ja verschiedenste Wahrheiten wieder auf ein Tablett gebracht.
Genau.
Ich würde sagen, jetzt nehmen wir noch die Abendsonne mit, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Nochmal einmal kurz schauen, was wir heute überhaupt gelernt haben und dann ab nach draußen, oder?
Genau.
Genau, dann soll ich mal anfangen, was wir gelernt haben?
Ja,
so ein bisschen. Ich würde mal ganz kurz zusammenfassen. Also, wir haben uns einmal mit der Psychiatrie im Alter beschäftigt. Wir haben uns vor allem mit der Demenz und den verschiedenen Demenzformen beschäftigt. Wir haben gelernt, es gibt verschiedene Formen, die unterschiedliche Ursachen haben können. Es geht um kognitive Defizite, Beeinträchtigungen der Emotion, der Motivation und der sozialen Beeinträchtigung. Es gibt verschiedene Sichtweisen. Die existenzielle Psychotherapie ist sehr verwandt mit der Philosophie und setzt sich mit der Sinnfrage und der Existenz des menschlichen Wesens auseinander. Und wir haben von der Nonnenstudie erfahren, die letztlich postuliert, dass ein sicheres soziales Umfeld, Routinen und Kontrolle ein ganz wichtiger Faktor sind und dass wir der Behandlung uns mit dem Lebensrückblick auseinandersetzen und dass die Behandlung auch wirksam sein kann.
Ja, also ich finde, das hast du super gut zusammengefasst. Ich habe daran nichts mehr anzufügen, glaube ich.
Ja, ich fand das auch wirklich ziemlich gut gerafft.
Ja.
Es waren sehr viel Butter bei den Fischen. Habe ich das?
Ja, genau so. Wir reden heute ganz schön viel von Fischen, Butter und Booten irgendwie.
Und Nonnen am Strand.
Ja, stimmt. Das Wasser, irgendwie ist es heute so ein Ding.
Ich glaube, wir haben jetzt alle Hunger, haben Bock bei dem Wetter zu grillen und würde sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle einen Punkt und freuen uns auf die nächste Folge.
Also ich freue mich auf jeden Fall.
Und ich freue mich vor allen Dingen auf das Interview von dir, Leon, mit Professor Dr. Zimmermann.
Ja, genau. Das kann man gleich nachhören, wenn man möchte. Und noch ein bisschen mehr erfahren über die existenzielle Therapie. Gut, wir hören uns wieder, wenn es heißt, es ist kompliziert und es gibt verdammt viele Wahrheiten.
Und irgendwie sind doch alle nicht wahr.
Oh nein.
Aber wir haben ja tragischen Optimismus.
Genau.
Also bis dahin, in die nächste Folge.
Tschüss.
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 Leute, wir haben was vergessen.
Die Kirsche der Wahrheit.
So.
Wie konnten wir das vergessen?
Leon.
Die Kirsche der
Alle wollen noch
Wahrheit.
Wissen, wie alt die Menschen im Jahr 1871 durchschnittlich geworden sind. Männer 35,6 Jahre, Frauen 38,4. Und vor allem wegen der hohen Säuglings- und Kindersterblichkeit.
Darf ich dazu noch mal kurz was sagen?
Mhm.
Also 35 und 38 Jahre, ne, das finde ich ja schon ein Brett. Vor allem, wenn man daran denkt, ich muss ja gerade Gynäkologie lernen, ne, das wissen wir ja. Und
also jetzt
Frauen,
wissen wir es alle.
Jetzt wissen wir es alle. Und es ist tatsächlich so, dass Frauen heutzutage das durchschnittliche Alter bei einer Geburt von ihrem Kind haben von 36 Jahren. Das ist 2 Jahre, bevor die damals gestorben sind.
Mhm. Wow.
Also Leon, wir beide müssten uns jetzt...
Psst, wir haben doch so junge Stimmen. Die Leute denken doch, wir sind noch U30.
Stimmt.
Also, ich weiß, naja, gut. Aktuelle Lebenserwartung in Deutschland, jetzt sind es bei Männern 78,3 Jahre, bei Frauen 83,2 Jahre. Das bedeutet aber auch immer mehr alte Menschen, mehr Alterserkrankungen.
Demografischer Wandel.
Genau. Und um da jetzt weiterzukommen, Studie in The Lancet Public Health prognostiziert, dass die Zahl der Demenzkranken bis ins Jahr 2050 fast auf das Dreifache steigen könnte. Eben wegen des Bevölkerungswachstums und wegen steigender Lebenserwartung. Und zum dritten Punkt. Sisyphus muss man sich deswegen als glücklichen Menschen vorstellen, weil er, obwohl er die ganze Zeit diese endlos sinnlose Aufgabe, einen Felsen den Berg hinaufzurollen, weitermacht, er irgendwann anerkennt, dass er Ja dazu sagt, zu der Sinnlosigkeit und Freude in der Handlung selbst findet, nicht im Ergebnis.
Der Weg ist das Ziel.
Genau, und einfach auch die Fähigkeit des Menschen, die Absurdität des Lebens zu ertragen. Und selbst einen Sinn zu entwerfen.
Und das erinnert mich ein bisschen an die Nonnen tatsächlich. Weil die dem Leben ja auch einen Sinn gegeben haben durch ihre Routinen. Und im Endeffekt ist das Steinhochrollen ja auch eine Routine, oder? Eine Aufgabe, ja.
Das kann man auf jeden Fall gut zusammenziehen, ja.
Ist eine große Brücke, die ich gebaut habe, ne?
Genau. Aber am Ende geht es darum, wir sind die Befragten, nicht die Fragenden, wenn es mal wieder heißt, was ist der Sinn des Lebens?
Ja.
Aber wir wissen auf jeden Fall schon mal jetzt die Kirsche der Wahrheit.
Genau.
Vielen Dank dafür.
Vielen Dank euch auch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.